Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir am Mikrofon, Alicia. Und ich bin heute wieder mit dem Kernteam in einem virtuellen Raum. Und das ist einmal Thorsten und Anita. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute über die Patientenkommunikation. Das Thema hatten wir jetzt auch schon öfter mal in dem Podcast behandelt. Das gehört nämlich auch zu den Basics der Healthcare-Kommunikation. Deshalb hatten wir ganz am Anfang, ich glaube Folge 3, hatten wir auch mal zum Thema Patientenkommunikation. Ja, Thorsten, du guckst, das ist auch schon 4 Jahre her oder so.
Ja, ich weiß noch, das war so ein Podcast-Tag. Da haben wir die ersten Folgen alle nacheinander aufgenommen. Noch da in diesem Spielzimmer hinten.
Ah, das ist wirklich schon lange her, ja.
Mhm. Und dann hatten wir mit Bärbel auch schon mal darüber gesprochen. Die Folge hieß Fingerspitzengefühl gefragt. Und da haben wir auch vor allem ja nochmal über das Thema chronische Erkrankungen, wie sich Patienten fühlen, gesprochen, Arzt-Patienten-Gespräch etc. Also wir merken, das ist auf jeden Fall ein sehr umfassendes Themengebiet. Und wir wollen heute da nochmal einen Blick drauf werfen. Ich glaube, weil wir derzeit einen aktuellen Anlass haben, Anita. Wir waren in den letzten Monaten auch sehr viel unterwegs.
Ja.
Zunächst. Und haben ja ganz viele Patienteninterviews geführt und haben Videos oder Podcasts gemacht. Es war eine ereignisreiche Zeit und vor allem ein ereignisreicher Jahresstart und auch ein ereignisreicher Jahresstart. Endspurt und genau, darüber reden wir heute. Aber bevor wir so ein bisschen über unsere Erfahrungen da sprechen und Abläufe, die wir in den Projekten haben, vielleicht nochmal ganz kurz, Thorsten, was sind denn die wichtigsten Punkte in der Patientenkommunikation? Also worauf kommt es an und warum machen wir das?
Genau, warum machen wir Patientenkommunikation? Liegt eigentlich auf der Hand und hört sich relativ einfach an. Weil es um die Betroffenen ja auch geht, weil wir ja informieren wollen, die Betroffenen, Angehörigen oder auch Patientinnen und Patienten über mögliche Optionen, die sie mit ihrer potenziellen Erkrankung haben. Und wenn wir uns mal in uns selbst reinversetzen, wenn wir irgendetwas haben und jetzt sprechen wir mal nicht von einem Schnupfen oder einem Hühnerauge, sondern von einer in Anführungszeichen ernsthafteren Erkrankung und uns überlegen, wem wir da dann sozusagen vertrauen, ist auf der einen Seite der Facharzt, ne, dem wir vertrauen, auf der anderen Seite aber ganz klar Leuten, denen es genauso geht wie mir. Also sprich andere Betroffene, das ist eine ganz wichtige Quelle, nicht nur damit wir den Betroffenen zeigen, ihr seid nicht alleine und es hilft immer von Erfahrungen zu hören und zu lernen und eben auch Studien beziehungsweise eben Untersuchungen zeigen, dass halt die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen dahingehend auch sehr hoch ist. Deshalb kommunizieren wir nicht nur an Betroffene, sondern bitten auch gerne Betroffene, uns zu helfen mit eben entsprechenden Patienten zu sprechen oder eben Informationen oder Erfahrungen auszutauschen.
Und was wollen wir damit erreichen?
Wir wollen damit erreichen, dass die Patienten die Informationen so bekommen, dass sie für sie selbst auch die höchste Relevanz haben. Weil es geht logischerweise bei eben Informationen auch um Relevanz. Auch klassisches Beispiel, wenn ich jetzt im Prinzip keinen Schnupfen habe, ist mir egal, ob mir irgendeiner erzählt, was groß gegen Schnupfen hilft. Wenn ich ihn gerade habe, brisiert's, ne, dann brennt's mir auf den Nägeln oder wenn ich weiß, ich bekomme irgendwann auch wieder, dann interessiert es mich auch nochmal. Also es ist eine Frage der Relevanz, ob ich Informationen eben auch aufnehme und ob ich die auch in mein Gedächtnis aufnehme und auch verinnerliche. Und wir erinnern uns eben an Dinge halt eben auch am allerbesten, wenn sie einen Bezug zu dem haben, was wir schon mal erlebt haben oder was unsere Erfahrungen zeigen. Und wir wollen ja, dass unsere Botschaften, unsere Aufklärung ankommt und auch in Erinnerung bleibt. Deshalb ist das auch nochmal so wichtig.
Ja, das stimmt. Da kommen wir auch gleich auf die nächste Frage, was für Kanäle wir dafür nutzen. Weil wir haben ja unterschiedliche Formate und Kanäle, um dann auch diese Inhalte, die du jetzt beschrieben hast und die Botschaften, auch zu streuen und an den entsprechenden Empfänger zu geben. Und da können wir zusammenwerfen, was es denn da eigentlich alles so gibt. Was haben wir denn für Möglichkeiten?
Also es kommt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an, tatsächlich. Also ich gehe natürlich immer durch meinen Schwerpunkt so mit der Digitalbrille dann auch nochmal rein und denke so, wenn das so zwischen 30 oder 25 Abwehr oder hoch ist, kann ich ja immer zum Beispiel auf Social Media setzen. Da muss man dann aber auch abwägen, wen will ich dann ansprechen, und je nachdem entscheide ich zwischen den Kanälen, passt Instagram besser oder ist es eine jüngere Zielgruppe, muss ich vielleicht auf TikTok sogar gehen oder sind es eher die älteren Betroffenen, dann setzt man auf Facebook. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Kanäle, zum Beispiel in der PR-Arbeit haben wir auch viele verschiedene Möglichkeiten, dass wir da auch mal in verschiedene Publikumsmedien reingehen. Ganz aktuell auch zum Beispiel, dass wir Patienten für Redaktionsgespräche mit reinholen, um halt eben die Stories dann auch ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit zu tragen tatsächlich. Und darüber hinaus, Alicia, hatten wir ja auch viele Projekte gemeinsam, wo wir dann halt auch tatsächlich natürlich die Stories für eine Website nutzen, für Patienteninformationen. Das ist natürlich auch so quasi ein Hub, wo wir alle Informationen, Inhalte, Botschaften einmal konsolidiert haben und die Betroffenen einfach so einen Ort haben, wo sie hoffentlich alles finden, was sie brauchen.
Ja, vor allem entwickelt sich das ja auch alles weiter, ne? Also wir haben ja auch immer mehr neue Kanäle und Plattformen und versuchen ja auch immer, den Multi-Channel-Mix zu machen. Das heißt eben, die Inhalte auch über alle Kanäle zu streuen. Thorsten.
In dem Zusammenhang nur noch mal ein Hinweis, wenn wir jetzt hier in dem Zusammenhang von Stories sprechen, für uns ist es ein Fachbegriff, der feststehend ist. Wenn wir jetzt heute hier in dem Zusammenhang über Stories sprechen, meinen wir eigentlich die Erfahrungen, die die Patienten uns mitteilen. So ein Überbegriff, nur um es mal klarzustellen, wir überlegen uns jetzt hier nicht irgendeine Geschichte, sondern es geht um echte, wirkliche Erfahrungen, Nöte, Ängste, aber auch Freuden unter Umständen, die Patienten so wirklich haben und auch erleben. Und das braucht auch ein bestimmtes, ich sag mal, Fingerspitzengefühl, um in einem Gespräch auch dahin zu kommen, dass das Gegenüber auch offen darüber spricht.
Ja. Und ich glaube, was ja auch wichtig ist zu erwähnen, also die Einordnung ist auch total wichtig, dass wir das nochmal so quasi verpacken im Gesamtkontext. Was aber auch noch dazu kommt, dass wir auch sehr eng mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Also es ist ja immer so, dass wir alles abstimmen und häufig auch, wenn wir Inhalte kreieren, müssen wir ja berücksichtigen, was die Betroffenen bewegt, was sie interessiert. Deswegen sind wir ja auch auf deren Input so angewiesen. Und wenn sie sagen, mir ist das Thema Elternschaft im Zusammenhang mit einer Erkrankung super wichtig, dann ist es für uns ein super Indikator und wir entwickeln dann halt zusammen etwas, damit das halt wirklich ankommt und eine Relevanz hat, wie du das ja auch anfangs gesagt hast, Thorsten.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Fässer aufgemacht gerade.
Entschuldigung.
Ja. Alles gut. Okay, wollen wir mal von Anfang an starten vielleicht. Wie kommen wir denn an Patienten?
Es gibt verschiedene Optionen. Von meiner Sicht aus, die beste Option ist eigentlich, wenn man über Ärzte geht. Also wenn man sozusagen Ärzte fragt, habt ihr in eurer Praxis eine Patientin, einen Patient, der die entsprechende Erkrankung, worum es auch immer geht, hat, wo ihr auch denkt, er möchte über diese Erkrankung sprechen. Weil die Person muss schon eine bestimmte Art von intrinsischer Motivation haben, sich mitzuteilen. Und das kann halt ein Arzt schon mal beantworten. Logischerweise könnte das jetzt auch ein Bekannter, Verwandter oder sonst was eben beantworten. Aber da müssten wir ja alle fragen, irgendwo über die Tagesschau sozusagen. Kennt irgendjemanden, jemanden der? Ne? Funktioniert ein bisschen schlechter. Ein anderer Weg ist auch in Patientenorganisationen, wenn es dann für die entsprechende Erkrankung auch Patientenorganisationen gibt. Oder auch über Social Media. Also wenn man eben schaut, äußert sich irgendjemand zu der Erkrankung. Wenn es ganz früh in einem Prozess ist, kann man auch schauen, gibt es irgendwelche Studienteilnehmer, weil logischerweise sind für zugelassene Therapien auch irgendwann mal Studien gemacht worden, der sich irgendwie hervorgetan hat. Aber das wären jetzt so primär meine Anknüpfungspunkte.
Ja, Anita, hast du noch Ergänzungen?
Ja, ich wollte gerade bei Social Media anknüpfen. Ich habe mich gerade bei der Tagesschau-Vorstellung weggeschmissen. Aber genau, wir hatten das so ziemlich bei einem aktuellen Projekt auch über Social Media gemacht und hatten da zwei Ansätze. Einmal haben wir ganz klassisch recherchiert, geguckt, welche Profile wir finden und ob sie vielleicht mit dem Kanal, wo wir das auch ausspielen möchten, auch schon interagieren. Das war so ein Indiz, um halt einfach mal zu schauen, wären sie offen, und wurden dann über den Kanal angeschrieben. So sind auch ziemlich viele zusammengekommen. Und wir hatten Kontakt zu einem Betroffenen, der zwar nicht diese spezifische Form der Erkrankung hatte, die wir jetzt aktuell gesucht haben, aber eine sehr große Reichweite auf Social-Media-Plattformen hat und hat einfach einen Aufruf gestartet. Also ich war echt am Staunen, weil innerhalb von wenigen Tagen hatte ich, glaube ich, 10 E-Mails im Postfach von den Betroffenen selbst, die dann sich bereit erklärt haben, mit uns erstmal ein Kennenlerngespräch zu führen, weil wir dann gesagt haben, mit so vielen können wir das gar nicht umsetzen. Also wir müssen jetzt einmal priorisieren und gucken, zuhören, und haben das dann auch sehr offen so auch beim Kennenlernen kommuniziert und haben dann die Auswahl auf 4 oder 5, glaube ich, reduziert erstmal. Aber es war halt super, weil wir die anderen 5 noch immer im Petto haben, wenn wir dann halt später auch noch was umsetzen, was vermutlich der Fall sein wird. Und das fand ich echt cool, gerade im Vergleich zu einer anderen Indikation, wo wir auch schon mehrere Versuche gestartet haben, über Social Media Patientengeschichten zu bekommen, in dem Sinne, dass die Patienten sich bei uns melden und das uns kennenlernen und überlegen, wie wir das machen. Da kam so gut wie gar nichts. Und deswegen war das für mich so überraschend, weil vielleicht liegt es an der Indikation, keine Ahnung, aber jetzt in diesem Fall waren sie sehr redselig.
Ja, also für die Zuhörenden vielleicht, um es eben einzuordnen, das ist meistens eben der schwierigste Schritt, dass man Patientinnen und Patienten findet, die auch bereit sind, über ihre Erfahrungen und über ihre Erkrankungen zu sprechen.
Das stimmt, die Erstansprache, ja. Aber was wir auch schon erlebt haben, dass sich tatsächlich, wenn es schon eine Plattform gibt, ja aktiv auch Patienten, Betroffene melden. Also das hatten wir auch bei einem Kunden. Diejenige ist dann auch über Social Media, war das, glaube ich, auch Anita, auf uns zugekommen und hat uns angesprochen. Und ich finde das immer wieder so emotional auch und so schön, wie gerne sie dann auch ihre Geschichte erzählen.
Wie erfolgt da denn die Ansprache, beziehungsweise eben erzählt mal ein bisschen, jetzt frage ich mal eine Frage, auch mal was Neues, aber eben erzählt mal so ein bisschen, wie so ein Erstgespräch eben auch abläuft. Also A, wie ihr euch unter Umständen auch drauf vorbereitet, und B, wie das so abläuft, beziehungsweise was ihr da auch schon erlebt habt an unter Umständen emotionalen positiven oder auch emotionalen negativen Momenten, dass man da mal so einen Einblick bekommt. Und wir müssen jetzt auch nicht generalisieren, sondern was ist euch da so am allermeisten im Gedächtnis geblieben?
Ja, mir kommt gerade super viel in den Kopf, weil man natürlich auch nochmal unterscheiden muss, sprechen wir hier mit erwachsenen Betroffenen oder haben wir eventuell auch Kinder mit dabei und oder Jugendliche, oder wo eine Erkrankung eine Betroffene schon seit der Kindheit mit auch begleitet. da haben wir eine sehr emotionale Geschichte auch, wo wir mit der Mama dann auch gedreht haben von einer Betroffenen. Und die hat beim Dreh dann auch wirklich geweint. Also man hat sehr, sehr viele emotionale Momente, wenn man vor allem mit Angehörigen auch spricht. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo man auch eben der Teil von der Geschichte ist, weil die Betroffenen sind nicht alleine mit ihrer Erkrankung. Da sind Angehörige dabei, etc. Also das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben.
Lässt man das dann auch zu und wie ist das für einen selbst emotional?
Ja, also bei so einem Dreh passiert ganz viel. Also ich finde immer, dass man auch so eine Dynamik richtig dann den Tag über erkennen kann und man kennt sich vorher nicht, man hat vielleicht ein, zwei Erstgespräche. Das war eigentlich auch deine Frage, Thorsten, wo starten wir beim Erstgespräch? Man merkt einfach nach einem Tag, dass man die Person auf einmal kennt, weil man die Geschichte erfahren hat. Ich lasse es immer zu. Ich finde es schön, wenn sich die Betroffenen öffnen. Und mir ist das Wichtigste, dass die Person sich wohlfühlt. Und das ist auch das, was es dann so authentisch macht. Das Beste ist, wenn sie dann zum Beispiel auch die Kameras und die Interviewsituation vergessen. Ich glaube, das merken wir alle, wenn wir selbst irgendwie auch mal gefilmt werden, was immer sehr komisch ist. Und ja, das sind ja alles keine Profis, das sind ja keine Schauspieler, die da sprechen, sondern es sind einfach echte Menschen, die über ihre Erfahrungen, über ihre Erkrankungen, über ihr Leben sprechen. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil deine Frage war ja eigentlich, was wir machen am Anfang, also wie wir in so ein Erstgespräch reingehen. Also wir machen uns natürlich schon mal vorher Gedanken. Meistens kriegen wir, also wenn zum Beispiel eine Patientin über einen Arzt kommt, dann hat man ja schon mal so ein bisschen Hintergrundinformationen, worauf wir dann schon mal rumdenken, eventuell schon mal so ein paar Stichworte bekommen, was die Person gerne macht. Also wir haben zum Beispiel auch schon mal eine Videoserie gemacht über das Thema Sport, wo wir uns dann einfach schon mal so ein bisschen vorher überlegt haben, was könnte Thema sein, schon mal erste Fragen und dann haben wir eben ein Kennenlerngespräch, wo wir die dann nochmal ausarbeiten und uns überlegen, was ist jetzt wirklich das richtige Format auch.
Und konzipiert ihr die Fragen von der ersten Frage an? So, hallo, wie geht's dir? Oder ist das erste eher intuitiv und man hat eine Abfolge von Fragen für das Interview und klebt man dann da dran? Oder wie entwickelt sich das?
Sowohl als auch. Nee, also sowohl als auch im Sinne von, wir haben natürlich Fragen, aber es kommt ja drauf an, was ist das Endresultat dann. Und gerade wenn wir jetzt bei einem Video beispielsweise sind, also wir drehen oft ganz viele Takes und wir haben am Anfang manchmal ein Storyboard, es kommt immer drauf an, was man noch mit einfließen lässt. Also beispielsweise bei der Sportlerin wussten wir ganz genau, sie ist Triathletin. Wir machen mit ihr einmal Fahrradfahren, einmal Schwimmen und einmal auch eben Laufen. Also es ist ja auch Wahnsinn, dass eine Person mit einer chronischen Erkrankung auch noch so leistungsfähig sein kann. Also da ging es auf jeden Fall auch darum, eben aktiv zu sein mit einer Erkrankung. Und da haben wir uns nicht 1:1 an das Skript gehalten. Also das ist dann auch eben sehr, sage ich mal, noch spontan und auch flexibel, inwiefern dann das Ergebnis aussieht.
Ja, ich kann vielleicht von einem aktuellen Projekt anzapfen, weil das war für mich eine ganz andere Erfahrung. Das, was du beschrieben hast, Alisa, das machen wir auch seit vielen Jahren. Also in der Indikation arbeiten wir schon seit vielen Jahren und da kannte ich schon den Ablauf und da habe ich auch schon viel mit Patienten gearbeitet, auch für Podcast-Folgen etc., wo man auch erstmal so ein Kennenlerngespräch, Leitfaden etc. hat. Im aktuellen Fall war das für mich ganz, ganz anders. Also dadurch erstens, dass wir so viele Anmeldungen dann auch hatten und dann sind wir in diese Kennenlerngespräche eigentlich ohne Plan so richtig reingegangen. Also wir haben nur mit dem Kunden besprochen, da waren zwei Personen dabei und ich von Agenturseite, weil ich von Anfang an den Kontakt auch mit den Betroffenen hatten, dass wir uns ganz kurz vorstellen. Es war auch für mich neu, dass wir was Persönliches über uns sagen, also was sind unsere Hobbys, was machen wir gerne, um das auch alles aufzulockern. Und dann haben wir sie einfach erzählen lassen. Das war jeweils eine halbe Stunde, haben gesagt, erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du gerne, auch unabhängig von der Erkrankung. Und dann sind wir, wenn sie nicht direkt auf die Erkrankung gekommen sind, was sie aber meistens dann tun, weil sie ja schon in diesem Kontext sind, haben wir noch ein bisschen spitzer nachgefragt. Und schon in diesen Kennenlerngesprächen war super emotional. Also ich hatte da auch PatientInnen, die dann in Tränen kurz ausgebrochen sind, weil die Geschichte sie halt einfach so mitnimmt. Und wenn man diese Erkrankung hat seit 10, 20 Jahren und daran zurückerinnert, wie es war in dem Moment, diese Diagnose zu bekommen, ist es halt schon sehr hart. Und andere waren wiederum sehr frustriert und sehr negativ, sehr schnell. Und das waren so zwei unterschiedliche Situationen, aber wir konnten dann eigentlich ganz gut sortieren, wer würde sich für welches Format dann wie eignen, wo können wir vielleicht die eine Geschichte ganz gut nutzen und wo können wir die andere Geschichte ganz gut einsetzen. Also es war schon sehr interessant in der Entwicklung. Und die Interview selbst, auch zum Thema Skripten, klar hatten wir einen Fragenkatalog, aber wir haben uns jetzt nicht so extrem dran gehalten. Also ich hatte das offen, während ich das Gespräch geführt hatte. Das war alles virtuell. Habe dann so ein bisschen währenddessen markiert. Das haben wir schon alles besprochen. Vieles erzählen sich schon von sich aus. Und manche Sachen habe ich dann markiert. Okay, da muss ich halt vielleicht mal nachfragen. Aber es war eher ein Gespräch als ein Interview per se, würde ich mal behaupten.
Und was passiert jetzt also in deinem Fall? Also ich finde das ja auch spannend. So unterschiedlich kann man an die Projekte auch herangehen. Was ist jetzt dann das, also der Outcome, das Ergebnis von euren Interviews, die ihr da geführt habt?
Das ist ein Textbeitrag, was wir dann für verschiedene Sachen einsetzen. Das kommt in die PR-Arbeit, zum Beispiel in die Pressemappe, aber wir bereiten das auch für eine Webseite auf oder wir haben auch direkt schon Statements rausgezogen, also mehrere aus diesem Interview, die wir dann auch für Social Media beispielsweise gut nutzen können, etc. Also es ist eine Geschichte, was wir dann in verschiedenen Teilen einsetzen können, je nach Kanal.
Was ist denn die meistgestellte Frage in Vorgesprächen, die ihr von Patienten gefragt werdet?
Die wir gefragt werden?
Die ihr gefragt werdet. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt als Patient, also wenn mich irgendwie einer anruft, kontaktiert und sagt, hättest du Lust, uns etwas über dein Leben zu erzählen, deine Erkrankung etc. pp., da hätte ich doch bestimmt auch ein paar Fragen vorab.
Also ich habe tatsächlich vorab kaum Fragen bekommen. Also vermutlich auch, weil sie sich aktiv gemeldet haben. Was aber immer kam, wenn wir dann gesagt haben, zum Beispiel wir machen ein Fotoshooting, je nachdem wie erfahren sie mit solchen Sachen sind. Manche haben vielleicht schon Kooperationen mit anderen Unternehmen gemacht, andere aber nicht. Dann war es immer so, und wie läuft das und was soll ich anziehen und oh, aber ihr müsst mir helfen, damit ich da gut aussehe. Also das hatte ich schon öfter, eher bei Männern tatsächlich dann doch erlebt.
Okay, interessant. Und haben die unter Umständen auch Ängste, dass dann irgendetwas kommt oder irgendetwas passiert, was sie gar nicht wollen? Haben sie eben Angst, eben, dass sie dann in der Tagesschau irgendwie gezeigt werden? Jetzt mal, um es zu übertreiben. Kommen solche Fragen oder klärt ihr das vorab?
Bei mir persönlich nicht. Also ich hatte den Fall noch nicht. Weißt du, Alicia, wie es bei dir war?
Nee, ich auch nicht, aber weil... Also ich versuche immer darauf zu achten, dass von vornherein eigentlich ziemlich viel klar ist. Also so, was passiert mit dem Content? Also um diese Fragen auch so ein bisschen also vorzubeugen, was ich auch immer, also Anita, du hast es vorhin auch betont, also das, was es am Ende wird, das sehen die auch alles. Also es wird eigentlich nichts ohne Einverständnis veröffentlicht. Und ich glaube, das gibt denen dann schon auch so eine gewisse Sicherheit, dass solche Fragen gar nicht aufkommen und man merkt, die vertrauen uns da auch sehr. Und das finde ich sehr schön.
Also ihr klärt das im Vorhinein schon und sagt denen schon eben, bevor es überhaupt losgeht oder im Erstgespräch, im Erstkontakt schon, dass jetzt nichts gesagt wird, was von ihnen jetzt auch nicht eben abgesegnet ist, dass sie alles sehen, dass sie ein Mitspracherecht haben, auch wo es erscheint, dass sie eben Dinge auch ablehnen können, auch nachträglich, also dass wirklich eben alles getan wird, dass ihre Auffassungen und ihre Meinungen entsprechend auch respektiert werden.
Auf jeden Fall, was ich auch immer sage, ob jetzt Podcast, Audio oder Video, das ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen eine größere Herausforderung für die Betroffenen. Ich sage dann auch immer, wir können alles schneiden, ne? Also selbst wenn man sich verhaspelt, ist gar kein Problem. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied, wenn man jetzt ein Audio-Interview führt, das dann verschriftlicht wird, als wenn man jetzt wirklich dann vor einer Kamera steht. Aber ich glaube, wenn die Person sich allein schon dafür entschieden hat, das Projekt mit uns als Videocontent oder als Audiodatei umzusetzen, dann ja, ist da halt einfach auch schon ein Commitment dabei. Die haben da dann auch richtig Bock drauf. Ja.
Und was ich auch wichtig finde, weil wir vorhin ganz kurz das Thema Vertrauen auch hatten, dadurch, dass wir ja eigentlich vom Erstkontakt fast immer mit dabei sind, sind wir die vertrauten Personen. Das heißt, auch bei einem Fotoshooting, die behandeln uns meistens wie, als ob wir schon Freunde wären. Und das finde ich auch sehr schön, weil dadurch kommt natürlich eine authentische Seite raus. Aber die wissen ja auch, dass wir immer helfen und unterstützen, wenn was sein sollte. Und das war mir auch wichtig bei diesem Projekt. Da hatten wir auch eine Diskussion, ob zum Beispiel beim Fotoshooting jemand von der Agentur oder von Kundenseite begleiten soll. Und erst war so im Raum, nee, da soll nur der Fotograf hin. Und das fanden wir nicht so optimal und haben auch empfohlen, nee, lass doch lieber jemanden mitgehen, einfach die Person, die auch schon Kontakt hatte, entweder von Kundenseite, wenn jemand sich das einrichten kann, oder eben ich von Agenturseite, weil sie kennen uns ja schon ein bisschen. Wir hatten zumindest schon mal Mailkontakt, haben uns gesehen, haben gesprochen, die wissen, wir sind okay. Und da steht jetzt keine fremde Person vor deiner Tür alleine, weil wir waren halt bei denen drin in der Wohnung und das finde ich auch nicht selbstverständlich und das will auch nicht jeder. Waren aber, glaube ich, dieses Vertrauen hat halt auch dazu geführt, dass sie das dann zulassen.
Habt ihr auch schon mal sozusagen in solchen Situationen eigentlich dann mehr mit Angehörigen gesprochen, die dabei sind? Also gab es auch schon mal Situationen, wo sozusagen diese Perspektive dann auch zwingend notwendig war? Oder haben wir bisher hauptsächlich immer nur mit den Patientinnen oder dem Patienten eben gesprochen?
Ja, also ich hatte schon beides. Also bei der einen jüngeren Betroffenen, da war ihr Papa dabei, der aber auch Betroffener war. Aber das heißt, also sie war ja noch minderjährig. Da müssen wir dann auch Regularien beachten und Drehanträge stellen und alles Mögliche. Also da steckt natürlich dann auch viel dahinter. Und der Erstkontakt und die generelle Kommunikation lief dann auch über den Vater. Und das war auf jeden Fall auch, also das war schon auch ein sehr, sehr schönes Projekt, weil das auch einfach so liebe Menschen waren. Also die haben das auch echt richtig gerne gemacht. Und da will ich auch nochmal auf was zurückkommen. Wir hatten auch das Thema mit den Kontakt halten und dass wir dann eben auch dabei sind. Das ist auch enorm wichtig. Stichwort Relationship Building. Also wir freuen uns natürlich auch extrem darüber, wenn wir langfristig auch weiter mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Also wir haben auch schon öfter mit Betroffenen dann eben verschiedene Formate umgesetzt und den Kontakt gehalten. Und ja,
ich wollte nochmal bei den Angehörigen ganz kurz anknüpfen. Also ich habe kein Projekt per se mit Angehörigen umgesetzt. Was ich aber dieses Mal, was mich, glaube ich, am meisten emotional diesmal mitgenommen hat, die Familie ist irgendwann dazugekommen nach dem Fotoshooting, die kleine Tochter und der Ehemann. Und dann waren wir zusammen essen. Und irgendwie war es total der schöne Tag, weil sie uns halt auch so aufgenommen haben in ihre kleine Welt. Und wir haben dann noch am Ende zusammen ein Selfie gemacht. Da hat die Kundin irgendwie, ich habe nur Schnappschüsse irgendwie rübergeschickt, hat die Kundin gesagt, das sieht so aus, als ob du Teil der Familie wärst. Weil wir halt alle so, ja, gute Laune hatten an dem Tag und es alles super geklappt hat. Aber genau das hat mich dann emotional im Nachgang extrem mitgenommen, weil ich mir so dachte, diese Person hat so eine heftige Erkrankung. Das ist wirklich nicht schön, damit zu leben. Und sie hat so eine tolle Familie, so eine tolle Tochter, Ehemann. Alle unterstützen sie im Umfeld. Und dann habe ich auch gesehen, was für Einschränkungen sie das hat, weil das man äußerlich auch erkennen konnte. Und das hat mich dann total runtergezogen an dem Tag. Es war, weiß ich nicht, da konnte ich mich davon irgendwie auch nicht distanzieren, obwohl ich das tagsüber, während wir das Fotoshooting hatten, eigentlich ganz gut konnte. Da hat mich das, stören ist das falsche Wort, da war es klar, sie braucht Hilfe, da mache ich alles, klar, und wir quatschen kurz und alles ist okay und dann hat man abends seinen Moment für sich und da hat mich das schon persönlich ziemlich mitgenommen.
Und welche Highlights habt ihr, wo ihr sagt, also hier war echt super und habt ihr auch super Resonanz bekommen? Gibt es da irgendetwas, was euch sozusagen als Highlight raussticht?
Ja, bei mir auf jeden Fall. Also wir haben einen Weihnachtssong mit einer Patientin gedreht, die eben, ging um die Erkrankung Asthma. Und da ist ja auch Atemübungen so ein Thema und das Singen hilft ihr extrem, wirklich in der, ja, auch, sag ich mal, Verbesserung ihrer Atmung und hat ihr wirklich bei der Erkrankung auch einfach geholfen. Und das macht sie jetzt sehr, sehr leidenschaftlich und will das auch beruflich machen. Und das ist wirklich so ein Projekt gewesen, was mir enorm im Gedächtnis geblieben ist, weil die hat auch eine tolle Stimme und das Ergebnis ist halt auch einfach toll geworden. Also ich glaube, da waren wir alle sehr geflasht, als sie den ersten Ton in dem Tonstudio, wo wir waren, rausgebracht hat. Also da waren wir wirklich alle so, oh, okay. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt.
Und hat es auch sozusagen auf den Plattformen, wo auch immer das ausgespielt worden ist, wurde das dann auch so reflektiert von jetzt denjenigen, die es eigentlich auch interessieren sollte, hat es da auch super funktioniert?
Ja, das ist natürlich auch ein Mutmacher, ne? Also, weil man natürlich auch sieht, wow, also sie hat eine schwere Erkrankung und kann aber trotzdem gut damit so umgehen und kann trotzdem singen und ihr Talent da verfolgen. Also, das war auch wirklich natürlich ein sehr schönes Content-Piece, sage ich jetzt mal, weil wir Bewegtbild, wir sagen auch immer Content, also Video ist King. Bewegtbild ist natürlich auch, da passiert ja auch psychologisch ganz viel.
Es war die beste Anzeige auf jeden Fall letztes Jahr, die wir ausgespielt haben, obwohl sehr die gut. Nur 3 Wochen gelaufen ist.
Okay. Und bei dir, Anita?
Mein Highlight war bisher die Patientenveranstaltung tatsächlich, die wir letztes Jahr digital umgesetzt haben. Also es waren verschiedene Speakerinnen dabei, auch eine Ärztin, aber auch eben eine Patientin, die ihre Erfahrung dann geteilt hatte, passend zu den Fokusthemen, die wir da behandelt haben. Mit ihr haben wir auch schon öfter zusammengearbeitet, deswegen war es eigentlich ganz cool. Sie hatte direkt Lust drauf und hat das super gemacht. Das war auch eine Live-Veranstaltung, also nichts mit vorher aufnehmen und üben und gucken, sondern einfach live reagieren. Und wir haben einerseits von ihr selbst tolles Feedback im Anschluss, also 2 Minuten später irgendwie per E-Mail bekommen, wie toll sie das Format findet und dass sie hofft, dass es weitergeführt wird, weil das halt bisher so gefehlt hat. Andererseits aber auch direkt im Chat tatsächlich dann am Ende der Veranstaltung, wo wir uns verabschiedet haben, haben wir mehrere Nachrichten bekommen von Betroffenen selbst, die da teilgenommen haben, dass sie das wirklich super fanden und dass sie es hoffen, dass es auch eine nächste Veranstaltung gibt. Und das war für uns damals ein Pilotprojekt. Wir wollten einfach mal gucken, wie kommt das an und waren sehr happy mit dem Ergebnis, auch von Kundenseite. Und auch weil die Resonanz natürlich bei der Zielgruppe so toll war, haben wir gesagt, das müssen wir halt jetzt machen und das gibt es jetzt auch dann hoffentlich regelmäßig.
Cool, so jetzt schaue ich mal als Überraschungsmoderator auf die Uhr und sehe, wir haben wirklich schon sehr lange gesprochen, könnten bestimmt auch noch länger sprechen, aber irgendwann müssen auch wir mal eben einen Cut machen und gebe hiermit offiziell die Moderation zurück an Alicia.
Ja, vielen Dank.
Hast du super gemacht, Thorsten.
Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Frage. Und zwar, Thorsten, wann hast du denn das letzte Mal ein Patienteninterview geführt?
Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Es war eher dann in einem Rahmen, wenn wir uns in eine neue Indikation einarbeiten wollten. Und was mir ewig im Gedächtnis bleiben wird, ist, wie wir uns über eine Erkrankung informiert haben und wissen wollten, wie es den Betroffenen geht. Und die entsprechend Betroffene hatte dann eben erzählt, dass sie halt, also es ging um Rheumatoid Arthritis, dass sie halt morgens, wenn sie aufsteht, nie weiß, ob sie sich physisch die Haare kämmen kann. Also ob sie mit ihrem Arm, mit der Bürste bis nach hinten kommt an ihren Kopf. Das werde ich nie vergessen, weil auf die Idee wäre ich nie gekommen. Also, dass die Einschränkung dann halt auch so eine Tragweite hat. Ich wusste wohl, die haben Bewegungseinschränkungen, aber dass sich das so äußert, werde ich nie vergessen. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, Deshalb müssen wir mit den Leuten sprechen, um es zu erfahren.
Ich finde, das ist nochmal eine schöne Abschlussgeschichte gewesen, weil ich glaube, dass es vor allem verdeutlicht, wie wichtig das ist. Und da möchte ich auch nochmal anschließen an dem, was du gesagt hast, Anita, mit der Patientin, die ja dann auch ihr Kind hatte und du siehst bei der Erkrankung, was sie für eine Einschränkung hat. Also bei vielen Erkrankungen sieht man das nicht. Und es gibt ja Gott sei Dank auch, und deshalb machen wir das ja, tolle Medikamente, um eben auch Erkrankungen entsprechend zu behandeln und damit gut zurechtzukommen. Und ja, deshalb finde ich, ist es immer schön, wenn dann auch eben Betroffene ihre Erfahrungen teilen und Tipps teilen an andere Betroffene, wie sie eben einen Umgang auch mit ihrer Erkrankung gefunden haben. Immer wieder inspirierende Geschichten, emotionale Achterbahn mit Fingerspitzengefühl. Und wir haben natürlich auch, wie jedes Mal, eine kleine Outro-Frage, um das Ganze abzurunden. Die hast du dir, glaube ich, ausgedacht, Anita. Ja, dann darfst du starten.
Die Frage wäre, hast du ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsfilm? Und dann würde ich sagen, Alicia, du darfst das Erste antworten.
Ja, schwierig. Also, ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ein Lieblingsgenre habe, aber ja, also ich mag sehr gerne, ich bin ja so eine, sag ich mal, Romanleserin eher und mag die Outlander-Reihe, weil ich das total spannend finde, wie die da im 18. Jahrhundert auch gelebt haben. Also das finde ich sehr, sehr spannend, ja. Die habe ich immer sehr gerne gelesen. Es sind aber auch 8 Bände und die sind so dick. Also da hat man auch sehr lang dran gelesen. Und bei dir, Anita?
Ich muss überlegen, ob ich Buch oder Film beantworte. Also Film ist halt wirklich so eigentlich ein bisschen peinlich. Ich liebe den Film Liebe braucht keine Ferien. Irgendwie habe ich so einen Tick, ich habe es schon 100 Mal gesehen. Aber bei den Büchern, wo ich sagen würde, ist aktuell mein Lieblingsbuch, ist Eine Frage der Chemie tatsächlich. Da geht es um eine Chemikerin, die dann zur Fernsehköchin wird. Spielt alles in den 50ern. Und ich fand ihren Ansatz sehr spannend, wie sie eigentlich die Naturwissenschaften quasi nutzt, um gut zu kochen.
Ich fand das Buch toll. Ich habe das auch
gelesen. Also es hat natürlich nochmal so eine gesellschaftliche Seite auch, was das alles mit Frauenrechten, blablabla, was da alles mit dazugehört. Aber ich fand die Geschichte eigentlich wahnsinnig interessant und mal anders aufgezogen. Deswegen wäre das aktuell mein Lieblingsbuch.
Das verstehe ich. Da kommen halt auch viele gesellschaftliche Themen zur Sprache, ja.
Und ich habe es Bärbel empfohlen, weil wir uns immer über Serien, Filme und Bücher austauschen und sie fand das Buch auch sehr gut.
Sie hat mir das Buch geschenkt.
Ah, siehste.
So, Thorsten, hast du das auch gelesen?
Nein, aber ich liebe ja Stories, die irgendwie so einen Twist haben am Ende. Deshalb, wenn es um Bücher geht, bin ich ein Sebastian Fitzek-Fan. Was ja viele unter Umständen gar nicht leiden können, wenn dann irgendwie so ein Twist am Ende kommt. Und bei Filmen, ja, ich habe auf der einen Seite auch die Schnulzenseite mit den verschiedensten Filmen, aber um in dem Genre zu bleiben, liebe ich halt auch so Filme wie A Beautiful Mind zum Beispiel, wo ja immer so ein Twist drin ist. Oder ich sage auch nur I See Dead People. The Sixth Sense, den Film fand ich eben damals, wie er rauskam, phänomenal und musste ihn mir allen Ernstes 2-mal anschauen. Mit dem Wissen, wie der Ausgang ist, fand ich ihn das 2. Mal eben genauso spannend wie das 1. Mal.
Ja, sind wir auch beim Geschichten erzählen. Kann man abtauchen. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, ihr geht jetzt schön in den Feierabend. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dann. Ciao.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.